Die Stimmung bei der Bevölkerung, die wollen keinen Krieg, sind vor allem auch die deutschen Medien ja überwiegend pro Krieg. Wir wissen ja auch, dass es einen Operationsplan Deutschland gibt, in den die Wirtschaft einbezogen werden. Die müssen sich schon darauf gefasst machen, dass sie Soldaten verpflegen und Angestellte freistellen für den Krieg. Das ist alles nicht schön zu sehen und es ist irgendwie surreal. Es ist schwer verständlich, dass Merz nicht das Gespräch sucht. Ich mag das gar nicht zu Ende denken, was einem Atommacht tut, wenn sie vor der Wand steht. Wir Feministinnen der alten Schule sind alle einer Meinung. Wir sind hoch alarmiert über den Unsinn mit der Transideologie. Ich weiß nicht, wie weit der Bundeskanzler blickt. Er kommt ja aus einer Gegend, wo nicht so viele Migranten sind. Diese Politiker, die da entscheiden, die wohnen nicht in den Vierteln, wo die Probleme sind. Und die hören einfach den Menschen nicht zu. Ich fände es gut, wir würden die Dämonisierung der AfD aufhören.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und die Person neben mir, die brauche ich nicht weiter vorzustellen. Alice Schwarzer, Journalistin, Autorin, die berühmteste Feministin, vielleicht sogar der ganzen Welt, eine der bedeutendsten, renommiertesten Stimmen der Frauenbewegung, nicht nur in Deutschland, Europa, sondern vielleicht, wie ich gesagt habe, eben in der ganzen Welt. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen. Wir sprechen über Ihr Buch, das Sie eben gerade publiziert haben. Alice Schwarzer, Feminismus pur, 99 Worte haben Sie darin besprochen in kurzen Essays. Sehr empfehlenswert, sehr lesenswert. Zuerst möchte ich aber unsere letzte Begegnung Revue passieren lassen. Das war im Jahre 2023, Ende Februar. Sie kamen damals euphorisiert von einer Friedenskundgebung vor Tausenden von Leuten, die Sie arrangiert haben mit Sarah Wagenknecht und Erich Wadt zum Gespräch. Jetzt sitzen wir hier 3,5 Jahre später. Was sind Ihre Gedanken heute, wenn Sie über Krieg und Frieden nachdenken, wenn Sie in die Ukraine blicken? Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ich bin natürlich irgendwo naiv. Also ich hoffe, ich gebe die Hoffnung nie auf und versuche immer, das meine dazu beizutragen. Und in der Tat, vor 3 Jahren hat man sich gesagt, Mensch, bei einem solchen Protest, das muss doch die Politik einsehen, ja, die Stimmung bei der Bevölkerung, die wollen keinen Krieg und tja, und dann muss man eben sehen, dass das immer weitergeht. Und da ja nicht bei uns gestorben wird, noch nicht, ja, sondern bei den anderen, sind vor allem auch die deutschen Medien ja überwiegend pro Krieg. Und das ist bedrückend zu sehen, weil jeden Tag sterben Hunderte von Menschen. Und warum? Weil eines Tages muss dieser Krieg enden. Und wie alle Experten sagen und wissen, kann er nur durch eine Verhandlung enden. So. Und jeder Tag, der weitergeht, gibt es weitere Tote. Also ich bin schon ein bisschen, ich möchte nicht sagen resigniert, das ist nicht meine Art, aber doch ein bisschen ratlos, ja.
Sie sagen, der Krieg ist noch nicht bei uns, noch nicht in Europa, noch nicht in Deutschland. Fürchten Sie sich oder sorgen Sie sich um eine weitere Eskalation, vielleicht sogar um einen großen Krieg, einen Weltkrieg in Europa? Oder sind Sie noch nicht so pessimistisch?
Es muss ja gar nicht so groß sein. Wir wissen ja inzwischen, dass Deutschland das Durchaufmarschland ist, ja. Diese Pläne, die sind ja schon Jahrzehnte alt und klar, wenn es gegen Osten geht und es geht ja gegen Osten, sind wir das Aufmarschland und wir werden davon betroffen sein. Es fällt mir auf, mit welchem Eifer zurzeit bei uns die Autobahnen verbreitert werden und die maroden Brücken in Ordnung gebracht werden. Und das ist nicht für den zivilen Verkehr. Also, und wir wissen ja auch, dass es einen Operationsplan Deutschland gibt, in den die Wirtschaft einbezogen werden. Die müssen sich schon darauf gefasst machen, dass sie Soldaten verpflegen und Angestellte freistellen für den Krieg. Das ist alles nicht schön zu sehen und es ist irgendwie surreal, weil ich frage mich natürlich, warum? Wir hatten kein Problem mit Russland oder so. Wir haben friedlich gelebt, ja? Und dann gibt es nebenan einen Krieg, einen Konflikt. zu dem wir ja längst auch sehr stark beitragen, nicht nur durch Reden, sondern auch durch Taten.
Die Kriegsrhetorik bzw. die generelle Rhetorik in Deutschland ist spürbar konfliktionär, wenn man das mal freundlich ausdrücken darf. Sie ist rabiat gegenüber Russland, der Kanzler äußert sich, Außenpolitiker äußert sich, die Medien sowieso. Was ist da passiert in den letzten 30, 20 Jahren? Deutschland hatte ja eigentlich ein gutes Verhältnis mit Russland, ist ein entscheidender Player, wenn es um Russland geht. Was ist da in den letzten, was hat sich da geändert in den letzten Jahrzehnten? Was beobachten Sie da?
Ja, ich muss mir die Frage stellen, ob wir früher etwas übersehen haben. Es gibt ja doch offensichtlich bei vielen Deutschen, gar nicht allen, also es hat ja immer halbe-halbe gestanden, also die Hälfte der Bevölkerung, das zeigen alle Umfragen, ist für weitere Waffenlieferung und die andere Hälfte ist für Friedensverhandlungen. Und also daran muss man erinnern. Nur die Stimmen der Friedensgegner, muss man fast sagen, weil es ist eine Gegnerschaft gegen den Frieden, spiegeln sich in den Medien viel stärker. Es gibt ein Missverhältnis. Also in den Medien ist das Verhältnis 10-90, ja. 90% sind gegen Verhandlungen und für weitere Waffenlieferungen. Ja, haben wir in der Vergangenheit etwas übersehen? Mir scheint das fast so. Weil woher kommt plötzlich dieser Russenhass und die Verachtung der Russen? Ich bin eine Generation, die natürlich mit einer hohen Sensibilität aufgewachsen ist für die Verantwortung Deutschlands im Zweiten Weltkrieg und in der Zeit des Faschismus. Und ich weiß, dass mindestens 27 Millionen Russen durch den von uns verursachten Krieg gestorben sind. Also so war mein Gefühl eigentlich immer eher den Russen gegenüber schlechtes Gewissen und den Wunsch zur Versöhnung, ja. Aber das scheint überhaupt nicht mehr im Bewusstsein zu sein, zumindest nicht im Medialen. Wir müssen immer unterscheiden zwischen der deutschen Bevölkerung, die anscheinend halbe-halbe ist, und den Medien, die zu 90% gen Osten ziehen wollen.
Aber wie erklären Sie sich persönlich diesen Russenhass? Ich meine, Sie sagen, das ist bei Ihnen präsent, dass man da eigentlich eher auf Versöhnung getrimmt ist, gerade wegen der Geschichte, dieser Tragödie.
Ja, ja.
Woher kommt dieser Russenhass?
Da stellen Sie mir eine Frage und da würde mich die Antwort interessieren. Also anscheinend brauchen doch die Menschen immer jemanden, den sie verachten. Sie müssen immer jemanden unter sich haben. Ja, und da staunt man, wie die über die Russen reden. Ich meine, das ist ein hochkultiviertes Volk und sie sind auch, was die technische Intelligenz angeht, also Amerika weit überlegen. Ich weiß nicht, was haben wir für ein Bild von Russland? Ja? Mhm. Das ist beschämend, aber es sitzt sehr tief. Vielleicht, aber das ist natürlich, kann nur ein Faktor sein, spielt noch eine Rolle. Leider hat ja bei dem sehr verständlichen Zurückschlagen der Russen, wie gesagt, 27 Millionen Tote, hat es natürlich auch Rache gegeben. Und die russischen Soldaten, die nach Deutschland gekommen sind, wir wissen, dass es die Order gab zu Massenvergewaltigungen. Das ist eine sozusagen unsere Müttergeneration, ja, also die 50- bis 80-Jährigen haben oft Mütter, vor allem in Berlin, ja, denen das passiert ist und die nicht darüber geredet haben. Sie haben darüber nicht aus Scham nicht geredet und auch, weil es in fortschrittlichen Kreisen verrückt, vor einigen Jahrzehnten noch völlig tabu war, Russen zu kritisieren, aus dem schlechten Gewissen her. Also das ist eine psychologische Gemengelage, die sehr heikel ist. Man weiß, wenn also aus diesem schlechten Gewissen heraus hat man das den Russen natürlich zu Recht erstmal übel genommen, dass das passiert ist. Das konnte man aber nicht austragen. Es durfte nicht darüber gesprochen werden. Ich weiß noch, wie Emma in den 80er Jahren zum ersten Mal berichtet hat über die Vergewaltigung in Berlin, die Massenvergewaltigung, gerade auch in Berlin. Da sind wir aber ganz heftig von der Linken kritisiert worden, wie wir etwas so Revisionistisches schreiben können und so weiter. Und das hat sich jetzt völlig, ist jetzt völlig gekippt. Jetzt will man gar nichts mehr wissen. Man will die Russen gar nicht mehr kennen, man will sie nicht verstehen. Wie gesagt, das ist nur ein kleiner Faktor, der mir eingefallen ist bei meiner Überlegung, was ist eigentlich passiert in unserem Kopf mit den Russen.
Meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie diesen überfallartigen Unterbruch. Ich werde das Mikrofon selbstverständlich dem Moderator gleich wieder zurückgeben. Doch vorher habe ich noch eine ganz wichtige Durchsage. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gegensteuer, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, seit über 90 Jahren. Jedes Abo eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Alle Angaben und Informationen finden Sie unter diesem Video. Vielen herzlichen Dank.
Es wird ja immerhin lichtblickmäßig immer wieder ein Vermittler jetzt neuerdings ins Spiel gebracht. Putin hat gesagt, ja, er würde vielleicht sogar einen Vermittler akzeptieren. Ja. Da sind so verschiedene Namen durch die Medien gegeistert. Gerhard Schröder war mal einer, glaube ich, dann sogar auch noch vielleicht Angela Merkel war mal ein Thema. Wen sehen Sie? Wer könnte zur Versöhnung beitragen zwischen Europa und Russland, zwischen Ost und West vielleicht eine Brücke schlagen? Wer käme da für Sie am ehesten in Frage?
Eigentlich wäre es Merkel gewesen. Aber, denn sie hat ja auch, sie spricht Russisch und sie hatte mal ein, oder Putin hatte mit ihr ein relativ gutes Verhältnis. Aber sie hätte sich früher melden müssen.
Warum nicht Sie, Frau Schwarzer?
Nein, ich bin ja keine politische Figur.
Aber was würden Sie vielleicht Putin sagen? Wie würden Sie mit diesem Mann sprechen? Wie würden Sie auf ihn zugehen auch? Das ist ja nicht gerade ein...
Aber selbstverständlich. Also das wäre ja ein Traum, wenn man was bewirken kann. Also natürlich, man muss immer mit dem Gegner reden. Und in dem Fall ist er ja jetzt ein politischer Gegner, mein persönlicher nicht. Aber... Er hat natürlich ein bisschen Dinge ausgelöst, die nicht erfreulich sind durch diesen Angriff. Er ist ja der Angreifer, das ist nun mal so. Was immer der Vorlauf war.
Was würden Sie ihm sagen?
Ich würde einfach sagen, wir müssen uns an den Tisch setzen und sagen Sie mir Ihre Minimalbedingungen. Wir wissen doch sowieso alle, was dabei rumkommt. Also so, und... egal, also wir wissen, was er fordert, wir wissen, was, in welchen Punkten die Ukraine wird nachgeben müssen. Darum hat der Krieg begonnen. Und man muss jetzt mal eins sagen, jetzt gibt es diese Entwicklung mit den Drohnen, die den Russen sehr aufs Fell rücken, ja. Aber also ich hoffe, du lieber Gott, ich hoffe, die Russen werden nicht zu sehr in die Ecke gedrängt. Denn Russland ist eine Atommacht. Und ich mag das gar nicht zu Ende denken, was eine Atommacht tut, wenn sie vor der Wand steht.
Partout nicht mit Putin reden möchte Friedrich Merz, der deutsche Bundeskanzler, der weigert sich eigentlich da, einen Kontakt, einen Draht nach Moskau aufzubauen. Der ist nun 1,5 Jahre im Amt. Was halten Sie von Friedrich Merz? Was macht der deutsche Bundeskanzler gut und was macht er weniger gut?
Ja, es ist schwer verständlich, dass Merz nicht das Gespräch sucht. Und die Deutschen werden letztendlich die Deppen sein, das glaube ich. Ich wundere mich ein bisschen. Ich hatte mit mehr Veränderungen gedacht, auch so im ideologischen Bereich. Und es gibt ja so ein paar Absurditäten, die rot-grüne Regierung eingeführt hat. Nehmen wir mal dieses Transgesetz, da haben Sie ja auch schon als Reporter zu beigetragen, zu zeigen, wie absurd das ist. Da denkt man eigentlich, dass wenn Konservative drankommen, dass sie sagen, pass mal auf, wir wollen uns nicht weiter lächerlich machen und wir möchten auch nicht unsere Jugend gefährden. Wir möchten nicht, dass Hunderte oder gar Tausende junger Menschen gefährliche Hormone schlucken, nur weil man ihnen sagt, du musst das Geschlecht wechseln, wenn du Probleme hast. Die Probleme können ja auch an anderen Gründen liegen und man dürfte ihnen mal Fragen stellen. All das passiert nicht. Es ist eigenartig, finde ich. Man spürt eigentlich keine Veränderung. Nun, dass Merz sich nicht in den Flieger setzt und nach Moskau fliegt, das verstehe ich nicht. Weil wir können ja, wir, Deutschland auch, wir können nur verlieren. Sie sitzen hier in der Schweiz. Ich gratuliere Ihnen von Herzen. Aber wir sind wie gemacht, das, wie gesagt, das Durchmarschland. Und wir haben schon einen Operationsplan, den Militärs aufgestellt haben. Also, wenn wir uns nicht sehr in Acht nehmen, dann kriegen wir das bald am eigenen Leibe zu spüren.
Was ist für Sie aktuell in Deutschland das größte Problem?
Das größte Problem finde ich, dass die Menschen nicht miteinander reden. Diese wahnsinnige Polarisierung. Zum Beispiel, wenn jetzt Emma, es gibt ganz viele junge Feministinnen, völlig wahnsinnig, auch die müssen auch gar nicht jung sein. Zum Beispiel vor ein paar Monaten ruft meine Kollegin bei der Bundesbeauftragten für sexuellen Missbrauch an, ja. Das muss man mal sagen, Emma ist in Sachen sexueller Missbrauch, die tapfere Emma, die erste Adresse. Seit der ersten Ausgabe kämpfen wir, auch als noch kein Mensch sich um dieses Problem gekümmert hat. Wir haben uns am Nadelring durch die Arena ziehen lassen müssen, Missbrauch des Missbrauchs und so weiter. Wirklich, wenn die Emma irgendwo Verdienste hat, große Verdienste, ist es der sexuelle Missbrauch. Gut, meine Kollegin sagt, ach wunderbar, die X, mit der ich ja schon oft zu tun hatte, die ist jetzt Bundesbeauftragte geworden für sexuellen Missbrauch, gegen sexuellen Missbrauch. Ja, Mensch, ich rufe sie mal an, was jetzt angesagt ist und so. Ja, denkste, die sagt, der Chantal-Louis, ich rede nicht mit der Emma, ihr seid ich hätte sie auch sagen können. Ihr seid transphob. Stell mal vor, die Bundesbeauftragte für sexuellen Missbrauch sagt Emma, der Zentrale für diese Fragen, ich spreche nicht mit euch, ihr seid transphob. Also, so ein Wahnsinn läuft bei uns. Generell aber nicht nur in Bezug auf diese Fragen, gibt es eben das Klima, dass man nicht an Kritik und an Austausch interessiert ist, sondern man hat Recht oder Unrecht. Es ist gut oder böse. Das ist natürlich, das macht die Menschen immer dumpfer, ja. Und das kann ja nicht die Lösung sein. Also zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, er ist gegen Verhandlungen und für weitere Waffenlieferungen. Ja, du lieber Gott, da freue ich mich nicht drüber. Aber selbstverständlich rede ich in aller Gelassenheit mit diesen Menschen weiter. Ganz im Gegenteil, ich bin neugierig. Wird das begründet und das interessiert mich. Also mit diesen Verhärtungen, mit dieser Radikalisierung und links und rechts werden ja bei uns zurzeit die tollsten Töne angeschlagen, ja. Ja, also für die Linken, für viele Linke ist jeder, der nicht links ist, ist ein Nazi und so weiter. Und einige Rechte sind auch munter dabei. Das ist nicht gut, das politische Klima ist nicht gut.
Ja, Sie wurden ja auch, Sie haben es gesagt, oder? Islamophob, transphob, aber Sie wurden ja auch schon in die Rechte, in die ganz rechte Ecke gestellt. Ja. Ich kann mich gut erinnern, da gab es mal eine Spiegelschlagzeile oder eine Schlagzeile im Medien, weil Sie dem Spiegel, glaube ich, ein Interview gegeben haben und Sie haben sich damals zu Alice Weidel, wenn ich das richtig im Kopf habe, geäußert. Und dann wurde das so gemacht, wurde gesagt, ja, Alice Schwarzer würde, also sagt, Alice Weidel sei gut für die Frauen in Deutschland.
Ja, genau. So.
Nein, Sie haben das dann aber richtig gestellt.
Ja, ja, das ist ein gutes Beispiel für die Manipulation durch die Medien. Das ist wirklich unerträglich. Also ich natürlich immer zu hechten Sie hinter mir her, irgendwas wollen Sie mir in den Mund legen. Und in dem Fall Und das ist ein Fernsehinterview, das kann sich jeder Mensch angucken, das ist total nachvollziehbar. Sagt der Kollege zu mir, ja, was würden Sie denn sagen, wenn die AfD an der Macht wäre? Und dann wäre Frau Weidel Kanzlerin. Und was würden Sie denn dazu sagen? Meinen Sie, die wäre auch ein Vorbild für Frauen? Daraufhin habe ich nachgedacht und glaube, ich habe gesagt, na ja, also in Ländern, die rechte Regierung haben oder sagen wir Meloni und so weiter, ja, ich denke, das ist dann auch, empfinden die Wählerinnen auch als ermutigend. Daraus wurde Alice Schwarzer wünscht sich, findet, dass Alice Weidel ein Vorbild ist und Kanzlerin sein soll und so weiter. Nein, das ist schwer erträglich, muss ich sagen. Ich selber bin Journalistin seit 60 Jahren. Ich liebe meinen Beruf. Aber was solche Kollegen machen, ist wirklich verachtenswert.
Was mich jetzt aber wirklich interessiert, ist inhaltlich, wenn Sie jetzt rein inhaltlich dieses Szenario mal durchdenken würden. Alice Weidel kann sein. Es gibt ja in Deutschland aktuell viele Leute, die sowas gut finden würden. Ich meine, die AfD ist ja die stärkste Partei. AfD, ja. Regierung, Kanzlerin Weidel, wäre das eine Katastrophe für Deutschland oder wäre das gar nicht so schlimm?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich fände es gut, wir würden die Dämonisierung der AfD aufhören. Ich halte überhaupt nichts von der Brandmauer. Das ist natürlich eine kluge Idee von der Linken, allen anderen zu verbieten, nach rechts Koalitionen zu machen. Ich finde, wenn jetzt demnächst in einem Bundesland 40%, damit müssen wir rechnen, die AfD wählen, dann muss man die auch an die Regierung lassen und dann sollen die zeigen, was sie machen. Mhm. Und dann werden ihre Wähler, ich gehöre nicht dazu, werden ihre Wähler sehen, was zu erwarten ist. Mhm. Weil große Töne kann man als Oppositionspartei immer machen, rechts oder links.
Mhm. Aber bereitet Ihnen das schlaflose Nächte? Dieses Szenario?
Ehrlich gesagt, ich hab das noch gar nicht zu Ende gedacht. Ich weiß es nicht. Nein, ich weiß, auf schlaflose Nächte habe ich gar nicht. Also ich lasse mir nicht die Lebensfreude verderben von der Politik. Aber wenn mir etwas Sorge bereitet, wie gesagt, ist es das verhärtete Freund-Feind-Klima.
Darf ich mal noch sagen, das interessiert mich persönlich. Ist für Sie eigentlich die AfD, ist das eine frauenfeindliche Partei oder nicht?
Warten Sie mal, wir haben das bei Emma, haben wir uns das, es ist schon, ja doch, also frauenfeindlich, es ist, ja, also es ist keine Partei, die dem Feminismus aufgeschlossen ist.
Und wie erklären Sie sich, dass so viele junge Menschen, auch junge Frauen, diese Partei in Deutschland wählen? Ist das, ja, warum ist das eigentlich so?
Ich denke, dass egal, ob sie jung oder älter sind, die Menschen sind einfach sauer über dieses ideologische Klima, das bei uns herrscht. Also viele Realitäten, die schwierig sind, werden geleugnet. Nehmen wir die Probleme mit der Migration, vor allem auch die mit der Integration. Deutschland hat ja versagt bei der Integration. Ja, sie haben nicht den Frauen gesagt, jetzt seid ihr hier in einer Demokratie und jetzt könnt ihr Deutsch lernen und ihr habt gleiche Rechte. Sie haben nicht den Männern gesagt, bei uns sind auch Frauen Menschen und so weiter. Mhm. Sie haben das alles einfach laufen lassen. Mhm. Und schon ganz früh, nach dem großen Ansturm, haben die Islamisten, die Ideologen, die Macht in den Flüchtlingslagern übernommen, haben ihre Gesetze da reingebracht. Also das ist alles total unterschätzt worden im Namen einer deklarierten Fremdenfeindlichkeit, Fremdenfreundlichkeit, die im Prinzip ja richtig ist, aber nicht unter allen Umständen. Also und die Menschen haben Probleme und damit. Und das wird alles geleugnet. Ja. Dann wird denen gesagt, wenn sie sich mal beschweren, ich habe ja jetzt eine Lesereise gemacht und die vor allem in den kleineren Städten, wo in der Tat das Stadtbild dann geprägt ist von den jungen Männern, die da rumhängen, ja, die aus Ländern kommen, wo Frauen noch völlig rechtlos sind, wo Gewalt die Norm ist und so weiter. Und diese jungen Männer, die, Daoud hat mal gesagt, der algerische großartige Schriftsteller, Kamel Daoud hat gesagt, diese Männer müssen die Tausende von Kilometern, die sie mit ihren Füßen gegangen sind, noch mit ihrem Kopf nachgehen. Mhm. Ja, da muss eine Menge passieren. Und wenn ich da in kleineren Städten bin, da kommt jedes Mal die Klage darüber, dass die Frauen sich Sorgen machen für sich, für ihre Töchter und so weiter. Das dürfen sie aber nicht sagen. Mhm. Wenn sie das sagen, sagt man ihnen, du bist eine Rassistin. Ja. Die sind aber keine Rassisten. Die haben real begründete Sorgen. Und solche Frauen, denke ich, sind dann auch sauer und wählen so wie andere, wählen die AfD.
Ja. Ja. Sie sind ja... Sie kritisieren ja genau diese Tendenzen eigentlich seit Stunde null. Also schon, Sie sind, sagen wir mal eben, man sagt Ihnen ja auch islamophob nach, Sie sind Islamkritiker. Sie kritisieren das und legen den Finger da in die Wunde. Jetzt sieht man aber in Deutschland in den letzten Jahren, da mehren sich Schlagzeilen über Femizide, Ehrenmorde sogenannte, Messerdelikte, Gruppenvergewaltigungen. Ich meine,
gab's schon vorher, wurde klar, noch nicht gesagt. Ne?
Klar, aber jetzt häufen sich diese Vorfälle, schrecklichen Taten. Muss man sich da langsam aber sicher, ernste Frage, muss man sich da langsam aber sicher ernsthaft Sorgen machen um dieses Land, dass da ja, möglicherweise vielleicht sogar ein Kipppunkt erreicht ist? Oder ist das zu überspitzt formuliert?
Tja, es gilt, glaube ich, genauso für Frankreich zum Beispiel. Das ist kein deutschlandspezifisches Problem. Es sind halt diese Länder, die nicht fremdenfeindlich sein wollten und die auch Arbeitskräfte brauchten und so weiter und die nicht darüber nachgedacht haben, dass die Menschen auch in ihrer Mentalität und kulturell integriert werden müssen. Ja, wie gesagt, dass man den Männern sagen muss, bei uns gibt es die Gleichberechtigung und Frauen haben dieselben Rechte. Bei uns ist Gewalt illegal gegen Frauen und Kinder und so weiter. Die tun mir auch leid, diese Männer, muss ich sagen. Wirklich, weil die können das gar nicht ahnen, die wissen das nicht. Das sagt ihnen niemand.
Wollte ich gerade fragen, ist das ein Männerproblem oder ein Politikproblem?
Ja, wie meinen Sie das?
Also sind das prinzipiell die Männer, die da das Übel sind, oder sind es die Politiker, die da mit völlig falschen Maßnahmen zu offenherzig quasi diese Migrationsbewegung, Willkommenskultur gepredigt haben? Ist das ein Männerproblem oder eher, also ist der Mann da, das, der Kern des Übels, sind die Männer in der Tendenz böse, jetzt, oder sind die Politiker das Problem?
Also wenn Sie jetzt sagen Männerproblem, ist es natürlich auch eine Frage der Komplizität unter Männern. Da sind jetzt diese Flüchtlingshelfer. Die meinen das meistens gut. Ja, aber gut, die kritisieren jetzt den Mann nicht so wahnsinnig, ne, dass er nicht viel Respekt vor Frauen hat. Die sind vielleicht selber ein bisschen genervt von ihren etwas zu emanzipierten Frauen. Ja, also es hat so eine Komplizität gegeben. Was die Politik angeht, sind ja auch nur Menschen. Ich weiß nicht, wie weit der Bundeskanzler blickt. Der kommt ja aus einer Gegend, wo nicht so viele Migranten sind, das Sauerland, ja. Also, und außerdem hat er natürlich ein privilegiertes Leben. Also, diese Politiker, die da entscheiden, die wohnen nicht in den Vierteln, wo die Probleme sind. Und die hören einfach den Menschen nicht zu. Also es wird ideologisiert an Stellen, wo man einfach mal die Realität betrachten muss. Mhm. Und die haben auf jeden Fall ab 2015 auch versagt mit der Integrationsarbeit. Mhm. Also auch die da sind, sind nicht anständig integriert worden, ja. Mhm.
Wie steht es für Sie generell um den Zustand der Frau in der westlichen Welt?
Wir sind in einer schwierigen Phase. Wir sind in einer Phase des Umbruchs. Also Männer verlieren Privilegien, die sie immer hatten. Und das finden sie nicht immer schön, das versteht man. Frauen gewinnen neue Terrains. Und Frauen sind erst mal lange die Gewinnerin dieses Prozesses gewesen. Wir haben inzwischen rechtliche Gleichstellung, eigentlich in allen westlichen Ländern. Wir haben uneingeschränkten Zugang zu Bildung, zu Ausbildung. Es stehen uns theoretisch alle Türen offen. Kein vernünftiger Mann wird noch sagen, allen, er wird es vielleicht denken, aber nicht sagen, Frauen können nicht das, was Männer können. Nein, wir sind da. Und jetzt kommt natürlich der Rückschlag. Also so einfach lässt das Patriarchat sich nicht entmachten. Im Licht sozusagen, die Oberhälfte von uns schreitet voran. Und im Dunkeln schlägt es uns die Beine weg. Stichwort Pornografie. Stichwort Schönheitswahn, Stichwort Schlankheitswahn, Influencerin. Also wenn ich lese, dass die jungen Mädchen zum Teil 8 Stunden am Tag im Internet verbringen und den Influencerinnen, ihren besten Freundinnen, die ihnen irgendwelche absurden Produkte verkaufen wollen, und behaupten, das wäre dann das Glück, und die ihnen auch suggerieren, dass sie ihren Tag damit verbringen müssen, so schlank und so das zu sein und den Männern zu gefallen. Ich meine, und während die Mädchen diesen Unsinn machen, lernen die Jungs, ja? Mhm. Können Sie mir sagen, wie kann das sein, dass in Silicon Valley diese ganze Welt ausschließlich in Männerhänden ist? Wenn ich das zu Ende denke, dann möchte ich schon sagen, ich lege meinen Job nieder, hat eh keinen Zweck, ich gehe jetzt sofort auf den Zürichsee und Eis essen und so. Ich meine, das ist doch unvorstellbar. Das aktuelle Wissen und die Macht, die Schlüssel, das Schlüsselwissen und das Geld und die Macht liegt ausschließlich in Männerhänden. Und währenddessen sind wir dabei, darüber zu reden, dass wir gerne High Heels tragen. Und bitte, die alle Schwarzer sollen die uns nicht wieder verbieten, ja? Mein Gott, haben die Frauen keine anderen Probleme? Ja, also kurzum, die Sache ist noch nicht im Sack. Und natürlich, in 50 Jahren schaffen wir doch nicht 5000 Jahre Patriarchat ab. Ne?
Was ist, Sie sind jetzt 50 Jahre mit dabei, 60 Jahre sind Sie Journalistin, 50 Jahre Feministin, sagen Sie, glaube ich, selber, oder schreiben Sie in Ihrem Buch. Was ist die größte Errungenschaft der Frauenbewegung der letzten 50 Jahre?
Die größte Errungenschaft? Ja. Da, wo es ist, also wenn er da ist, wäre es der Stolz, der erhobene Kopf. Mhm. Mhm. Ja? Mhm.
Und was ist die größte Gefahr, die derzeit lauert für die Frauen? Wo müssen die Feministinnen wachsam sein?
Ja, eben dieser ganze Quatsch. Dieses schlank sein wollen, nicht älter werden dürfen. Um das Gefallen. Frauen müssen lernen, nicht um jeden Preis zu gefallen. Also wenn man jemandem gefällt, der einem selber gefällt, ist ja nett, freut man sich, aber wir müssen nicht allen gefallen.
Ist für Sie eigentlich Sex und Feminismus ein Widerspruch?
Wer, was?
Es gibt ja diese berühmte Influencerin, es gibt ja diese, glaube ich, Emilie Ratajkowski, ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Das ist eine Schauspielerin, Influencerin, ein Model, und sie nennt sich eben auch Feministin, und sie zeigt sich...
Sex und, oder was war da?
Sex und Feminismus.
Ja, weil Sie sprechen mit der Autorin vom kleinen Unterschied, da geht's nur um Sex. Also Sex, Sexualität ist mein Spezialthema, wenn Sie was darüber wissen wollen.
Ja klar, eben. Und da gibt's dieses Model, das sich da immer ganz leicht bekleidet gibt, aufreizend sich gibt und quasi mit der Selbstinszenierung, mit dem Kapital ihres Körpers quasi auf sich aufmerksam macht, aber dann gleichzeitig die Sexualisierung dieser Zeit kritisiert. Ist das für Sie ein Widerspruch oder geht das?
Natürlich ist das ein Widerspruch, aber dann ist da eben ein Individuum, das mit diesem pikanten Widerspruch Geld macht. Ja, was soll ich mich darüber aufregen oder Das interessiert mich einfach nicht, dieses Spiel, wissen Sie. Ich habe eben schon gesagt, die Frauen verpassen das gerade wieder mal das Wesentliche. Mhm. Ja, und diese ganzen Koketterien, oder bin ich sexpositiv, bin ich trotzdem eine Feministin und so. Das sind das so kleine Mädchenspiele, so Verwirrspiele, die ich nicht interessant finde.
Mhm. Verliert die feministische Bewegung ihren Auftrag? Lässt man den aus den Augen, verlässt man den aktuell eigentlich die Kernbotschaft und begibt sich in Nebenschauplätze mit genau dem, was Sie jetzt eben geschildert haben. Da gibt es dann noch die Transideologie und weiß ich nicht was, sexpositiv und so. Verliert man da quasi so ein bisschen den Fokus aus Ihrer Sicht? Oder ist der Fokus noch gegeben?
Also eine feministische Bewegung hat es bis Anfang der 80er Jahre gegeben. Maximal bis Mitte, im Sinne einer Bewegung. Also da bricht was auf, man hat Kontakt untereinander. Man sagt, nächste Woche gehen wir alle auf die Straße und dann geht's los und hallo und die Parole und so. Das hat in 70ern, Anfang der 80er und Schluss. Seither gibt es keine feministische Bewegung mehr. Und die Feministinnen sind ins Leben gegangen, sind Journalistinnen geblieben oder haben sich auch mal entschieden, sich zurückzuziehen und sich um ihre Kinder zu kümmern oder was auch immer. Haben Projekte gegründet oder auch nicht. Und wir haben aber natürlich noch weltweit, wenn Sie danach fragen, also Feministinnen, ja, der alten Schule, so wie mich. Wir haben in Frankreich Elisabeth Badinter oder Gloria Steinem noch in Amerika und so weiter. Und wir Feministinnen der alten Schule sind alle einer Meinung. Wir sind hoch alarmiert über den Unsinn mit der Transideologie, ja, der denn den jungen Mädchen, wenn die kommen zum Beratungen und sagen, ich fühle mich nicht wohl in der Frauenrolle und so weiter, dann antwortet natürlich eine Feministin, na gut, wo ist das Problem? Du kannst machen, was du willst. Du kannst auch in die Männerrolle schlüpfen. Du kannst Fußball spielen. Du kannst in deine beste Freundin verlieben. Interessiert alles nicht. Du bist ein freier Mensch. Hingegen diese neuen Transideologen, also die das sozusagen die Ideologie propagieren, die sagen diesen jungen Frauen, dann bist du eben ein Mann. Es geht übrigens, darf ich auf diesen kleinen Widerspruch aufmerksam machen, angeblich sind diese Leute ja Teil der no-binären Bewegung. Es geht ja nicht binärer. Also wenn ich sage, du fühlst dich unwohl als Frau, dann kannst du nur ein Mann sein. Ich meine, das ist ja, binärer geht es nicht. Also das alles ist voller Widersprüche und Unsinn. Die feministische Message ist klar, eine Frau soll dieselben Rechte und Chancen haben wie ein Mann. Und das Geschlecht, das Biologische, definiert den Menschen nicht so, ja, sondern ist nur eben ein Faktor seiner Persönlichkeit. Das ist meine Grundhaltung und damit bin ich Gott sei Dank nicht ganz alleine.
Stört es Sie eigentlich, dass sich diese modernen Feministinnen, die dieser non-binären Bewegung angehören, dass sich die auch Feministinnen nennen?
Ja, das müsste eigentlich in meinem Buch klar geworden sein. Das hat mit Feminismus einfach nichts zu tun. Ja, das stört mich. Und darüber habe ich versucht, auch in meinem neuen Buch zu schreiben, darüber aufzuklären, dass das eben kein Feminismus ist. Ja, also Feminismus ist keine geschützte Marke. In der Tat, jeder kann sich so nennen. Aber wir müssen schon daran erinnern, dass Feminismus eine bestimmte Tradition hat, der angefangen hat bei Olympe de Gouges, der weitergeht bei Frauen wie Hedwig Dohm, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, dann wir Neuen seit Anfang der 70er. Das hat mit Feminismus nichts zu tun, nein.
Das ist antifeministisch. Können Männer Feministen sein?
Ja.
Wie?
Indem sie nicht nur reden, sondern auch handeln. Also ich glaube, Ihr Haus ist noch nicht so ganz feministisch, oder?
sagen Sie es mir. Ist Roger Köppel für Sie ein Feminist?
Nein, das ist er nicht. Er ist ein sehr tüchtiger Journalist, aber kein Feminist.
Was muss Mann über Frau wissen, um sie zu verstehen?
Ich glaube, so geheimnisvoll sind Frauen gar nicht. Frauen sind auch nur Menschen. Man muss einfach hingucken und hinhören.
Was sind da die großen Missverständnisse von Männern bei Frauen?
Ja, eben genau, dass sie nicht sehen, dass Frauen auch nur Menschen sind. Wir sind nicht so anders.
Und wie steht es um die Zukunft der Feministinnen im klassischen Sinn, wie Sie eine sind? Wie gibt es da überhaupt heute noch welche? Wenn ja, wer sind die interessanten Köpfe dieser feministischen Bewegung? Sehen Sie da jemanden?
Ja, ich habe ja gerade Namen genannt, zum Beispiel Elisabeth Ballinger in Frankreich und so. Es gibt anscheinend, zumindest unter den Öffentlichen, nicht viele. Und das liegt auch daran, dass die Medien seit Jahrzehnten permanent auf der Suche sind, nicht alle, aber viele, die Leitmedien, auf der Suche sind nach sogenannten jungen Frauen, die werden dann irgendwann älter und werden ersetzt, die sie als Feministinnen bezeichnen. Und die werden dann besonders interessant, wenn die in Wahrheit gar keine sind. Denn Feministinnen sind diese lästigen Personen, die die Machtfrage stellen. Sie können reizend sein, sie können klug sein, sie können charmant sein, aber es ist sehr unangenehm, dass wir die Machtfrage stellen und dabei bleiben wir.
Und in Deutschland, wer ist die Alice Schwarzer der Zukunft?
Na, das müssen sie selber entdecken, das kann ich ja nicht. Also ich wirklich nicht, beim besten Willen nicht.
Ja, okay, ja.
Also es muss auch nicht einer alles schwarz sein. Das ist ja auch, ich bin ja auch das Produkt bestimmter, einer bestimmten historischen Konstellation. Ja, das wird sicherlich nicht eine sein. Es müssten eigentlich ganz viele sich hervortun. Die können sich gerne bei mir melden und wir veröffentlichen dann ihre Namen in der Emma.
Sie blicken zurück auf 60 Jahre Journalismus, haben diese Mächtigen jetzt 60 Jahre begleitet, ihnen auf die Finger geklopft, die Machtfrage gestellt. Was war eigentlich in all dieser Zeit die interessanteste Begegnung, die Sie jemals hatten?
Also für mich sind die interessantesten Begegnungen auf der Straße oder bei einer Veranstaltung die Frauen, die mich ansprechen und sagen, oft sagen sie, sie haben mein ganzes Leben begleitet. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die sagen, sie haben mir so einen Mut gemacht. Mhm. Ja, neulich hat mich auf dem Wochenmarkt in Köln ging eine Frau an mir vorbei und dann ist sie stehen geblieben und sagte, sind Sie es und so. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin es. Und dann hat sie gesagt, ja, Ihnen verdanke ich, dass ich gewagt habe, Buchhalterin zu werden. Vorher hatte sie gar keinen Beruf und sie hatte übrigens, als sie mich angesprochen hat, hat sie angefangen zu weinen. So erschüttert und gerührt war sie. Und das ist natürlich, dass ich Menschen Mut mache, das ist etwas, worauf ich wirklich stolz bin.
Was würden Sie, ich meine, Sie haben das vorhin angesprochen, die ganzen Probleme, die heute junge Frauen haben mit dem Internet, Pornografie, all das Zeug und so, was man gefallen will, gefallen muss. Was würden Sie einer jungen Frau mit all diesen Problemen, die heute da existieren, herumschwirren, auch künstlicher Intelligenz, die ja in den Schlagzeilen ist, die offenbar Jobs wegnimmt, große Verunsicherung, betrifft alle. Was würden Sie einer jungen Frau heute raten?
Ich würde ihr raten, es zu Ende zu denken. Dass das der wichtigste Mensch, würde ich ihr sagen, in deinem Leben bist du selber. Mhm. Und was willst du? Und was musst du erreichen, um das tun zu können, was du tun möchtest? Also natürlich muss man dazu lernen, muss man was wagen. Und man muss sagen, auch wenn du einen Menschen triffst, der eine enorme Bereicherung deines Belebens ist und den du eigentlich nicht mehr missen möchtest, du hast nie die Garantie. Beziehungen können auseinandergehen, ein Mensch kann sterben und so weiter. Also man muss sich selbst sein Leben erfüllen.
Und was halten Sie von der künstlichen Intelligenz? Ist das für Sie eher eine Gefahr oder eher eine Chance?
Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich bin ja die Generation, die da noch ein bisschen scheut. Ne? Mhm. Ich müsste schon mehr davon verstehen. Also Bedrohung ist das für mich gar nicht, weil ich glaube, was auch immer die künstliche Intelligenz leisten kann, es bleibt die Originalität eines Menschen. Also wenn man etwas Eigenes zu sagen und zu schreiben hat, dann kann das die künstliche Intelligenz nicht. Ja? Und das gilt dann auch für die Wissenschaft. Aber in Wahrheit scheue ich so ein bisschen. Es ist mir ein bisschen too much, ja.
Was ist der Sinn des Lebens?
Tja, was meinen Sie?
Ich meine, ich frage Sie, Sie haben da denn, Sie sind die Gesprächspartner, die da viel, viel mehr zu erzählen hat wie ich. Ich meine, ich bin da der junge Journalist, der da Ihnen die Fragen stellt.
Ah, blutjung, ja. Nein, also ich muss ehrlich sagen, so die großen Töne sind nicht meine Sache, ja. Der Sinn des Lebens. Ich finde, da treffen wir uns mal wieder und dann reden wir darüber.
Vielleicht noch eine Frage. Wo stehen die Frauen in 100 Jahren? Wo werden, ich meine, Sie haben es gesagt, Sie überblicken 50 Jahre Feminismus, Frauenbewegung, harter Kampf, jetzt Status quo, viel erreicht, viele Baustellen. Wo stehen die Frauen in 100 Jahren?
Völlig unmöglich zu sagen.
Aber sind Sie optimistisch? Und warum sind Sie optimistisch?
Ich bin einfach chronisch optimistisch als Mensch. Ja, ich bin immer Optimist und ich hoffe immer, dass man etwas tun kann, erreichen kann, machen kann und so weiter. Deswegen bin ich ein Mensch der Tat. Aber niemand kann 100 Jahre voraussagen. Es ist ja in diesen letzten 50 Jahren schon so irrwitzig viel passiert. Und nicht nur in Bezug auf die Frauen und Männer, dass das unvoraussagbar ist. Es gibt Schwestern, die sowas tun, aber zu denen gehöre ich nicht.
Und wenn Sie in die Zukunft blicken, was wünschen Sie sich?
Ich wünsche mir Frieden, ganz einfach.
Frieden. Frau Schwarzer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja.